In der heutigen Podcast-Folge reden wir über, was hat Brandschutz mit den Betreiberpflichten zu tun? Da reden wir über die Bestandshaltung. Wenn dich das interessiert, dann bleibst du in der heutigen Folge dabei, weil als Interviewgast habe ich den Dr. Rainer Jasters erneut eingeladen. Herzlich willkommen im Podcast Brandschutz to go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In der heutigen Interviewfolge habe ich erneut den Dr. Rainer Jaspers eingeladen. Er ist Geschäftsführer der Ökotech-Gruppe mit über 30 Mitarbeitern, Standort ist Schwalmtal, aber auch mit Niederlassung in München, Hamburg und Salzburg. Jaspers ist öffentlich bestellter, bundesweit anerkannter Sachverständiger in verschiedenen Fachbereichen des Brandschutzes. Und heute reden wir über, was hat Brandschutz mit den Betreiberpflichten zu tun? Und da reden wir natürlich auch über die Bestandshaltung. Herzlich willkommen im Interview, Herr Jaspers.
Hallo Herr Wenzel, herzlichen Dank für die Einladung und Brandschutz to go, let's go. Also ich habe mir vorgenommen, die Präsentation ein bisschen interaktiv zu gestalten. Ich habe eine Foliensammlung vorbereitet, die sich mit den wesentlichen Attributen beschäftigt. Aber für die, die nur hören, werde ich natürlich das, was der Wenzel und ich sehen, auch entsprechend kommunizieren und erläutern. In 15 Sekunden geht's los. So, wenn wir uns über Brandschutz und Bestandsschutz, also bei öffentlichen Gebäuden spricht man von der Bestandshaltung in anderen Gebäuden, also das geflügelte Wort heute, früher hieß es Instandhaltung, heute spricht man von Facility Management. Ein Begriff, der weit überliefert ist, aber Einzug gehalten hat in das Thema, in jedes Unternehmen, vielleicht nicht im zwei- oder drei-Mann-Unternehmen. Aber was steht dahinter? Betreiberpflichten, was sind das? Betreiberpflichten ergeben sich aus den bauordnungsrechtlichen Vorschriften, insbesondere aus der Bauordnung, trifft also auf alle Gebäude zu und ist abgebildet im Bauordnungsrecht meistens, nicht meistens, also generell, auch wenn wir Föderalismus haben, im Paragraph 3 oder Artikel 3 der jeweiligen Landesbauordnung, der also eindeutig sagt, wenn ich das Gebäude einmal zu Ende gebaut habe, dann gibt es aber über eine längere Zeit eine Nutzungsdauer und ich muss dann während der Nutzungsdauer sicherstellen, dass ich alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften einhalte. Und was dazu erforderlich ist, das ist nicht wenig und das will ich versuchen, heute Ihnen etwas näher zu bringen. Ich meine etwas, weil wir nur einmal eine begrenzte Zeit haben und der Stoff so ausgeprägt groß ist, dass man es nur anreißen kann. Also beginnen wir mit den eigentlichen Grundlagen. Die Grundlagen der Betreiberpflichten ist also einmal, wie gesagt, die Landesbauordnung, aber auch der Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 14, der ganz wichtig ist und auch der den Bestandsschutz betrifft, 2 des Grundgesetzes. Mhm. Hier wird im Artikel 2 des Grundgesetzes festgelegt, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Versehrtheit. Also jeder ist schutzbedürftig gegenüber dem Gesetz. Und der Paragraph 14 sagt aus, dass Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Das ist also der Verursacher. Aus dem Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes ergeben sich dadurch viele Verpflichtungen und Aufgaben für jeden Eigentümer, Betreiber, Bauherr, aber insbesondere für den Bauherrn oder Eigentümer und den Betreiber. Er muss sicherstellen, dass während der Nutzungsdauer eines Gebäudes die körperliche Unversehrtheit Dritter gewährleistet wird. Der Dritte, jeder normale Bürger ist in dem Zusammenhang Dritter, jeder Nachbar. Mhm.
Ist eigentlich Standard, gell?
Sollte jeder wissen, aber so, nicht jeder weiß es. Und natürlich, wer beschäftigt sich mit dem Thema Bestandsschutz und Betreiberpflichten, das sind die Anwälte und natürlich auch die Gerichte. Und es gibt hier ein altes BGH-Urteil aus dem Jahre 2003, was den Sachverhalt also sehr plastisch und konkret darstellt. Hier wird gesagt, wer in seinem Verantwortungsbereich eine Gefahrenlage für Dritte schafft oder andauern lässt, zum Beispiel durch Eröffnung eines Verkehrs, Errichtung einer Anlage oder Übernahme einer Tätigkeit, die mit Gefahren für Rechtsgüter Dritter verbunden ist, hat Rücksicht auf diese Gefährdung zu nehmen und deshalb die allgemeine Rechtspflicht, diejenigen Vorkehrungen zu treffen, die erforderlich sind und ihn zumutbar sind, um eine Schädigung Dritter möglichst zu verhindern. Daraus, das ist ein sehr breites Spektrum, daraus ergeben natürlich sich viele Verpflichtungen. Zunächst müssen wir feststellen, eine absolute Sicherheit ist nicht möglich. Ich meine, viele bezweifeln es, aber das ist auch konstatiert durch die Gerichte, durch den Gesetzgeber. Deshalb sind nur solche Sicherheitsmaßnahmen notwendig, die ein verständiger und umsichtiger, im vernünftigen Grenzen vorsichtiger Mensch auch ausreichend halten darf, um andere Personen vor Schäden zu bewahren und die den Umständen nach zumutbar sind. Auch dieses Urteil hat der BGH bereits im Jahr 1994 getroffen. Das heißt, es gibt auch eine Eigenverantwortung Dritter. Eigenverantwortung, also jeder Bürger ist auch für sich selbst verantwortlich. Vielmehr sind nur jene Vorkehrungen zu treffen, die technisch zur Gefahrenabwehr geeignet und wirtschaftlich auch zumutbar sind. Auch dies wurde bereits durch den BGH im Jahr 1978 festgelegt und bestätigt und daraus ergibt sich natürlich das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Es gibt immer einen Abwägungsprozess, wenn wir über Pflichten und über Auswirkungen aus den Pflichten uns unterhalten. Hierzu ist festzuhalten, dass die Grundsätze der Eigenverantwortlichkeit Dritter unter Verhältnismäßigkeitsprinzip in jedem Einzelfall zu prüfen sind. Durch die individuelle Bedeutung gibt es keine eindeutige Rechtssicherheit. Das kennen wir auch. Vor dem Richter und auf hoher See sind wir in Gottes Hand.
Aber wirklich, ja.
So, jetzt muss man natürlich auch ein bisschen den Fokus legen auf die unterschiedlichen Regelwerke. Wir haben einmal Baurecht, aber Baurecht ist natürlich nicht alles. Wie eben gesagt, es gibt den Artikel 3 oder den Paragraphen 3. Ich habe hier mal, fange ich mal mit der Musterbauordnung an. Hier gibt es im Artikel 3 oder im Paragraphen 3 allgemeine Anforderungen. Und hier heißt es Anlagen, und damit sind auch Gebäude gemeint, die Sicherheitstechnik des Gebäudes ist damit gemeint, sind so anzuordnen, zu errichten. Und das ist also erstmal die Phase der Errichtung vom Grundsatz her, zu ändern. Und jetzt kommt das wesentliche Wort, und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden. Das ist eine Grundsatzfestlegung im Regelwerk, an die sich jeder, der ein Gebäude betreibt oder das Gebäude errichtet, zu halten hat. Hier sind wir auf der Landesebene. Es gibt aber als Counterpart hierzu natürlich auch arbeitsrechtliche Vorgaben. Jetzt muss man sagen, wie die kann es, da haben sich natürlich die Entwickler dieses Regelwerkes sicherlich was bei gedacht. Das ist der Paragraph 3 des Arbeitsschutzgesetzes als Grundpflichten des Arbeitgebers. Also jeder, der Mitarbeiter beschäftigt, ist Arbeitgeber. Und hier heißt es, der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu prüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben. Also hier gibt es Parallelen. Wobei man hier sagen muss, dass die arbeitsrechtlichen Vorgaben ergeben sich aus einem Bundesgesetz und was sicherlich klar ist, Bundesrecht schlägt Landesrecht, aber hier kann man sicherlich sagen, die Festlegung oder sagen wir, das Institut, dass ich was tun muss während des Betriebes, ist in beiden Regelwerken als ähnlich zu betrachten. So, jetzt sagt natürlich auch das Regelwerk, der Eigentümer kann die Betreiberpflichten selber wahrnehmen oder, und hier kommt das Facility Management, diese an Dritte, Dritte kann natürlich auch ein Mitarbeiter sein, im Rahmen einer Pflichtenübertragung delegieren. Und hier ist klar, ich meine, jeder Vorgesetzte übernimmt zwangsläufig Verantwortung für seine Mitarbeiter und einer Pflichtenübertragung in schriftlicher Form bedarf es deshalb nicht. Aber auch jeder eine Wohnungsbaugesellschaft zum Beispiel kann die Betreiberpflichten, die die Technik betreffen, den Unterhalt betreffen, die Verkehrssicherungspflichten natürlich auch übertragen. Dann ist derjenige, der die Übertragung angenommen hat, in erster Linie mal dafür verantwortlich. Das heißt aber keinesfalls, dass der Eigentümer oder Gesamtbetreiber einer Anlage aus der Verantwortung entlassen ist. Er muss nämlich regelmäßig überprüfen, ob derjenige, der die Übertragung angenommen hat, die Übertragung auch in vollem Umfang erfüllt. Also er muss Qualitätssicherung betreiben. Sagen wir es mal so. Ne? Qualitätssicherung, ein wichtiges Thema, auch wenn wir im Brandschutz mit der Sicherheitstechnik von technischen Anlagen sprechen. Das ist der Kern. Das muss also übernommen werden. So, der Eigentümer, ich habe jetzt hier als Synonym immer Eigentümer und Betreiber zusammengefasst, ist für die Einhaltung von Vorgaben aus rechtskräftigen Genehmigungen, Baugenehmigungen, aber es gibt natürlich nicht nur Baugenehmigungen, es gibt gewässerrechtliche Genehmigungen, inklusive der Nebenbestimmung oder auch viele nennen es Auflagen, hat er zu gewährleisten. Brandschutz- und sicherheitstechnische Anlagen muss er so betreiben, dass, und das ist das Zauberwort, was immer gerne überlesen wird, dass die Betriebssicherheit und Wirksamkeit dieser Anlagen auch über den Zeitraum der Nutzungsdauer, und hier muss man sich darüber im Klaren sein, die Nutzung ist die längste Periode im gesamten, sagen wir mal, Lebenszyklus einer Immobilie. Hier wird lange mit der Immobilie umgegangen und hiermit muss man sich intensiv beschäftigen. Weiterhin müssen Gefahren und Risiken für Dritte, denen muss entgegengewirkt werden, um zu gewährleisten, dass wirklich die Kernaussage, dass Dritte Gefahren und Risiken erkennen und sich angemessen verhalten. Das ist auch wichtig. Die Folge daraus ist, der Eigentümer und Betreiber hat fachlich selbst oder im Rahmen seiner Organisation sicherzustellen, dass die gesetzlichen Auflagen und Vorgaben eingehalten und Risiken identifiziert und abgestellt werden. Und das immer in einem wiederholenden Zyklus. Den Zyklus kann derjenige, der Verantwortung trägt, selbst festlegen. So, und wie das Grundgesetz sagt, Eigentum, aber auch Handeln verpflichtet. Dieser Grundsatz gilt insbesondere für Immobilien und die darin installierten sicherheitstechnischen Anlagen. Ich habe hier mal geprägt, manage your risk. Ich meine, wir müssen ja auch international ein bisschen in den Vordergrund stellen. Also das ist, organisiere dein Risiko. Und ein Risiko ist und besteht in jeder Immobilie, in den unterschiedlichsten Facetten. Jetzt muss man natürlich auch berücksichtigen, wir sprechen über Brandschutz. Aber die Betreiberpflichten sagen, es müssen die öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen überprüft werden. Das betrifft zum Beispiel, um jetzt nicht mal losgelöst nur einen Rechtsbereich in den Vordergrund zu stellen, das öffentliche Baurecht, damit beschäftigen wir uns intensiv, selbstverständlich. Dann kommt das Mietrecht dazu, der Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit, das Arbeitsstättenrecht, das Gewerberecht, das Chemikalien- und Gefahrstoffrecht, das Umweltrecht, das Gewässerschutzrecht und natürlich immer wichtiger auch die Versicherungsbedingungen, die hier von einem Betreiber erwarten, dass er regelmäßig Prüfungen durchführt und Mängel abstellt. Das ist bei weitem nicht alles. Das sind die wesentlichen Bereiche, die zur Wahrnehmung der Betreiberpflicht in den Vordergrund gestellt werden müssen. So, zur Ableitung von Pflichten und Verantwortung resultiert natürlich das Erfordernis der Dokumentation für eine Immobilie, um diese rechtssicher betreiben zu können. Und hier müssen wir wirklich sagen, wenn man sich so, wir machen also sehr, sehr viele Audits bei großen Unternehmen. Die Dokumentation, ich sage mal, in den meisten Fällen, es gibt sicherlich auch Ausnahmen, aber in den meisten Fällen ist sie nicht so, dass ich damit eine Immobilie sicher betreiben kann. In den seltensten Fällen liegen seit der Beginn einer Nutzung oder der Errichtung eines Gebäudes liegen alle Baugenehmigungen vor. Die Baugenehmigung mit Auflagen, dann natürlich statische Unterlagen. Auch wichtig nach dem Fall von Bad Reichenhall ist der Unternehmer oder der Gewerbeimmobilieneigentümer auch verpflichtet, regelmäßig sich mit der Standsicherheit auseinanderzusetzen. Deshalb habe ich mal fokussiert und festgelegt und gesagt, das größte Haftungsrisiko für den Betreiber ist, dass er sich nicht ausreichend mit der sicherheitstechnischen Ausstattung einer Immobilie beschäftigt, weil er für die Betriebssicherheit und Wirksamkeit dieser Anlagen und Einrichtungen verantwortlich ist. Ganz wesentliches Element und eine ganz wesentliche Voraussetzung. Die Pflichten finden sich in sehr vielen, und ich habe einige genannt, gesetzlichen Grundlagen oder auch technisch eingeführten Baubestimmungen, aber insbesondere auch im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch. Es gibt an sich keine direkten Bezüge zu einem positiven Tun, keine Gebote oder Aufzählen von Pflichtmaßnahmen, die Beschränkungen auf allgemeine Anforderungen. Ich meine, das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja selbst entscheiden. Also, sagt der Gesetzgeber, wir geben den Verantwortlichen große Spielräume. Er darf Ermessensspielräume nutzen, aber er muss sich mit den Ermessensspielräumen auch qualifiziert auseinandersetzen. Dann Schutzzielorientierte, und das ist wesentlich. Es gibt in allen gesetzlichen Grundlagen mittlerweile keine, wie man so schön sagt, Requirements, dass ich sie unbedingt umsetzen muss, sonst bin ich mit sagt, schon im Gefängnis. Das gibt es nicht mehr. Es gibt nur Schutzzielorientierung. Es gibt Schutzziele, es gibt Vorgaben von Schutzzielen und es gibt erheblich ausgeprägte Ermessensspielräume. Aber leider Gottes müssen wir sagen, wir nutzen sie viel zu wenig. Ermessensspielräume, ein Thema ist ein beliebtes Thema, weil wir das schon mal hier im Podcast hatten, der Austausch, der regelmäßige Austausch nach 5 oder 8 Jahren von automatischen Rauchmelder, das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich auch Ermessensspielräume ausschöpfen kann. So, Konkretisierung, was ich tun muss. Natürlich, wie gesagt, das ist eine Vielzahl. Ich habe es jetzt mir mal als Schaubild angesehen. Wir haben also derzeit im Umlauf als relevante Gesetzgebung, die sich mit technischen Einrichtungen, mit Gebäuden auseinandersetzt, natürlich abgestuft, es sind mindestens 40.000. Und ich gehe davon aus, dass keiner, der jetzt zuhört, diese Regelwerke kennt.
Keine Chance.
Das wird vielfach angeboten, regelmäßig sich informieren zu lassen durch Rechtskataster und so weiter. Aber auch das hilft nicht. Ich meine, den gesunden Menschenverstand gibt es auch nicht. Also man sollte sich schon mit den Dingen beschäftigen, die auf die Immobilien, auf die Nutzung zutreffen, ja. Und deshalb auch immer Schutzziel. Was muss ich erreichen? Wir haben viele Dinge an. So, also letztendlich haben wir ein großes Ermessen bei der Beurteilung durch den Betreiber, welche Maßnahmen zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten er zu ergreifen oder sicherzustellen hat. Das ist ganz wichtig, aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Sicher individuell, jeder macht es anders, überhaupt keine Frage. Der eine hat mehr Angst als der andere. Der eine möchte mehr Verantwortung übernehmen als der andere. Also es liegt bei jedem selbst, die richtigen Dinge richtig zu tun. Die Ermessensspielräume sind deshalb elementarer Bestandteil der Betreiberverantwortung, auch des gesamten Rechtssystems. Die Gerichte füllen im Konfliktfall den Ermessensspielraum aus und bewerten abschließend. Das ist der Nachteil, ne? Ja, das ist der Nachteil, den wir haben. Wir können alles tun, aber wenn es dann mal einen Schadensfall gibt, wissen wir nicht, ob wir das Richtige getan haben, das in wirklich komplexen Fällen und insbesondere dann, wenn Personenschaden aufgetreten ist, dann habe ich natürlich keine Möglichkeit, selbst doch tätig zu werden, dann entscheiden es die Gerichte. So, und deshalb eine abschließende Aufzählung aller Maßnahmen und Tätigkeiten ist in den Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien nicht enthalten und vorgegeben. Es gilt immer der Stand der Technik für uns. Und der Stand der Technik wird natürlich regelmäßig angepasst. Wenn ich eine Immobilie betreibe, muss ich mich mit dem Stand der Technik auseinandersetzen. Insbesondere dann, wenn ich die Immobilie wesentlich ändere. Zum Beispiel, ich hatte das letzte Woche Freitag, es wird bei einer Immobilie das Dach geändert. Ja, so, ich nehme die gesamte Dachhaut, die gesamte Nämmung bis aufs Blech runter. Dann gibt es natürlich viele, die dann sagen, ja, was machen wir denn jetzt? Wir machen es genauso wieder, wie es vorher war. Das kann ich natürlich nicht tun. Die Technik und das Regelwerk schreitet fort. Und wenn ich dann eine wesentliche Änderung durchführe, muss ich mir auch als Betreiber die Frage stellen lassen, ich darf da auch mal in das Regelwerk, was jetzt aktuell ist, oder in den Stand der Technik, mit dem Stand der Technik mich beschäftigen und dann eine Entscheidung treffen, wie ich jetzt damit umgehe und welche Maßnahmen ich durchführe. Wenn ich es dann nicht selbst entscheiden kann, gibt es eine Vielzahl von Fachleuten, die dabei unterstützen. Also Schutzziele und Risikoabwägung ist immer erforderlich. So, und jetzt im Lebenszyklus von Gebäuden und sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen sind natürlich bindende Prüfpflichten zu unterscheiden. Und wenn ich jetzt mal anfange mit dem Stadium, erstmal Errichtung, Richtung einer Immobilie, dann habe ich das erste Mal Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme, Prüfung durch Sachverständige, durch Sachkundige und Verantwortung haben dann die Komponentenhersteller, die Errichter und die Inbetriebsetzer. Dann gehe ich in den Betrieb, in die Nutzung, dann muss ich eins machen, die Prüfung, die ich erstmal durchgeführt habe, die kann ich natürlich nicht unendlich lange beibehalten. Ich muss in regelmäßigen Zeitabständen, die auch reguliert sind, meistens in den Prüfverordnungen, technischen Prüfverordnungen der Länder, aber auch ähnlich, muss man sagen, gibt es wiederkehrende Prüfungen. Ja. Die Verantwortung dafür hat der Betreiber. Der Betreiber muss organisieren, dass regelmäßig in den unterschiedlichsten Bundesländern, abhängig von den sicherheitstechnischen Anlagen, wiederkehrend 3 Jahre, 6 Jahre, dafür ist der Betreiber der Immobilie verantwortlich. Ja? So, und dann kommt der Umbau bzw. die wesentliche Änderungen. Dann gilt das Gleiche. Ich muss, wenn es wesentliche Änderungen sind, und hier haben wir natürlich das große Thema, wesentliche Änderungen sind nirgendwo so richtig definiert. Hier kommt auch wieder der Ermessensspielraum, ist ganz klar. Wenn ich das jetzt auf Ihren Fachbereich beziehe, Herr Menzel, die Brandmeldeanlage, ich tausche jetzt die Zentrale aus, was ist denn? Ist das eine wesentliche Änderung? Kann ich alles weg? Ich meine, gibt es ja die Diskussion. Ja, wenn die gleiche Anlage wieder hinkommt mit modernerer Technik, ist schon eine wesentliche Änderung, weil meistens auch daran die Brandfallmatrix oder die, sagen wir lieber, die Aktionen und Reaktionen abhängen, dann macht es Sinn, dass ich einmal mich damit beschäftige und einen Prüfsachverständigen beauftrage, ob diese Anlage nach der Umsetzung noch betriebssicher und wirksam ist. So, und dann geht das Spiel weiter, dann geht es nach dem Umbau wieder in den Betrieb und die Nutzung und der Stress geht weiter. Also im Endeffekt, ich muss organisieren, ich muss mich damit auseinandersetzen. So, der wesentliche Bestandteil der Wahrnehmung von Betreiberpflichten und im Endeffekt einhergeht natürlich immer die Minimierung des Haftungsrisikos ist vollständige Bestandsdokumentation von Gebäuden inklusive technischer Anlagen mit Nachweisen über deren Betriebssicherheit und Wirksamkeit durch anerkannte Prüfsachverständige und Sachkundige. Daraus kann man eine Vielzahl von Dingen ableiten. leiden. Ich meine, ich mache das immer gerne, dass ich den Unternehmern sage, bitte alle Prüfberichte der Prüfsachverständigen der sicherheitstechnischen Anlagen. Und vielfach stellt man fest, diejenigen, die vermeintlich dafür verantwortlich sind, machen eins, zwei Löcher, heften es ab und kümmern sich nicht darum. Das ist natürlich der falsche Weg. Es gibt viele Dinge, wo ich mich sofort kümmern muss, um die Dinge abzustellen. Und heute ist es mittlerweile auch so, dass die Prüfsachverständigen, wenn es wesentliche Mängel gibt und niemand reagiert auf die Mängelabstellung, das ist immer so ein Thema, ist einfach, es gibt ein Formular, bitte Formular schicken, Mangel abgestellt, viele vergessen das und wundern sich dann, dass plötzlich die Bauaufsicht vor der Haustür steht und sagt, was ist denn hier mit den Mängeln? Kümmert ihr euch nicht drum? Dann gibt es meistens Ärger, es gibt Ordnungsverfügungen. Das haben wir alle bei großen Bauvorhaben, haben wir das alles schon mal erleben dürfen. Also deshalb, man muss sich mit den Dokumenten auseinandersetzen und muss sich zumindest mit gefährlichen und wesentlichen Mängeln auseinandersetzen und diese möglichst schnell oder zeitnah nach Termin oder Frist abstellen, damit es keinen Stress gibt. Aber sie tun es natürlich auch, die Betreiber, für die eigene Sicherheit und zur Minimierung des Haftungsrisikos, weil alle Mitarbeiter, die in dem Gebäude beschäftigt sind, haben einen Anspruch darauf, dass alle Sicherheitseinrichtungen funktionieren und das tun, was bestimmungsgemäß von den Einrichtungen erwartet werden kann. Wenn sie es nicht können, dann hat der Betreiber, der Arbeitgeber ein echtes Problem. Natürlich immer nur im Schadensfall. So, und was gehört zu einer Bestandsdokumentation für Gebäude, Anlagen, insbesondere bei großen Liegenschaften? Rechtskräftige Baugenehmigungsunterlagen, nicht nur abgedeckt durch das Baurecht, Gewässerschutzrecht, Bauproduktenverordnung und ähnliche Dinge. Dann alle Auflagen, ganz wichtig, meistens findet man noch den Text der Baugenehmigung, war das Wichtigste, was es früher immer gab, waren Auflagen oder Nebenbestimmungen oder sogar Bedingungen. Bedingungen, wenn die Bedingung nicht erfüllt wird, heißt das, die Baugenehmigung ist weg. Einfach weg. Deshalb braucht man sie. Gutachten jeder Art, statische Unterlagen, Schall- und Wärmeschutz. Warum? Wenn Sie eine Änderung haben. Immer das gleiche Thema. Es wird nach diesen Unterlagen gesucht. Und wenn man sie nicht findet, macht man alles einmal neu. Hatte ich gerade eben noch. Ja, was machen wir? Haben wir denn keine Vorgaben? Wissen wir nicht, was früher gemacht worden ist? Sagt der Verbraucher, nein, ich habe nichts mehr. Dann heißt es dann, es wird teuer. Ja, weil man dann im Bestand Bestandsuntersuchungen durchführen muss. Ne? So, dann ganz wesentlicher Punkt habe ich ja angesprochen, Prüfbescheinigung von Prüfsachverständigen, Sachkundigen, und das ist wichtig. Die Prüfberichte von der Erstinbetriebnahme. Ich meine, das Regelwerk sagt, dass ich die nach 5 Jahren wegwerfen kann. Aber zum Beispiel bei einer Sprinkleranlage sind dort auch die Leistungsdaten der Sprinkleranlage festgelegt. Das sucht man auch häufig und findet sie nicht, weil es diesen Bericht und das Installationsattest nicht mehr gibt. Und dann muss man für viel, viel Geld eine hydraulische Berechnung wieder durchführen lassen, die ganzen Anlagen. Die Rohrleitungsnetze müssen neu aufgenommen werden. Deshalb ist es wichtig, dass man hier ein System entwickelt, einer gezielten Dokumentation. Ich meine, viele Hardcopies mag niemand mehr. Ne? Das haben wir aber auch gehabt. Wenn ihr es dann sichere im Fall, dann sichern es an mehreren Stellen ab. Also wir haben jetzt gerade mehrere Fälle erlebt, wo dann das Facility Management sich mit dem Unternehmen verkracht hat, dann haben die einmal auf den Knopf gedrückt und alle digitalen Unterlagen gelöscht.
Jesus Maria.
Das ist wirklich so.
Boah.
Dann gehört natürlich auch zu einer vernünftigen Dokumentation Wartungsbetrieb, Instandhaltungsunterlagen, weil diese auch Hinweise geben auf die Betreiberverantwortung, die natürlich auch vor Ort gelebt werden muss. Das ist ganz wichtig. Es bringt nichts, wenn ich jetzt Papier schaffe und mit dem Papier nichts tue und nicht die Dinge abarbeite, die ich abarbeiten muss, um somit für sich selbst Rechtssicherheit zu erreichen. So, und dann der Dokumentationsumfang ist natürlich abhängig von der Pflichtenübertragung des Verantwortlichen, also wie gesagt, der Eigentümer oder der Betreiber, ja? Dann habe ich schon angesprochen, die Vollständigkeit der Dokumentation. Häufig ein Problem beim Lebenszyklus der baulichen Anlage, etwa durch Umbauten, Veräußerung und Verlust. Ich habe jetzt einen Fall gehabt, da war die Immobilie 10-mal veräußert worden. Da gab es natürlich nichts mehr. Ne?
Gar nichts mehr.
Ist ja ganz klar. Ne?
Ja.
Aber das ist natürlich, darauf sollte jeder achten. Aussagefähige Genehmigungsdokumentation ist eine wichtige Voraussetzung. Ja. Natürlich kommt auch immer wieder das Thema, Dokumente sind nicht erstellt worden. Also früher hat man das so ein bisschen schlampig gemacht oder durch Kriege oder Naturgewalt zerstört worden. Das gibt es zwar, aber ich meine vielfach, wenn man intensiv sucht, man findet meistens noch etwas. Es ist zwar nicht einfach, aber man findet es und das braucht man. Ja. Dann ist natürlich auch wichtig, diese Unterlagen zu haben, um auch mit dem Bestandsschutz umzugehen. Ja, bei Modernisierung, bei Umbauten, bei Erweiterung ist auch die komplette Dokumentation hierfür wichtig. Da, das hatten wir auch schon mal, es gibt nicht nur Bestandsschutz für Steine, Erden und Beton, es gibt auch Türen, es gibt auch Bestandsschutz für sicherheitstechnische Einrichtungen und Anlagen. Also viele Prüfsachverständigen für Sicherheit sind da zwar anderer Meinung. Ich meine auch der Hype, der immer wieder und Mythos, was immer wieder so in den Vordergrund gestellt wird, im Brandschutz gibt es keinen Bestandsschutz. Da gibt es also sehr viele, sicherlich auch Anwälte, die das immer wieder in den Vordergrund stellen. Aber wenn wir den nicht nutzen können, dann wären wir arm und dann wären wir arm an Informationen und wir wären auch wirklich arm, weil wir viel Geld ausgeben müssen dafür, dass wir alles, wenn wir keine Unterlagen mehr haben, alles erneuern müssen, um den Stand der Technik wiederzuspiegeln. Ein Thema, was auch immens wichtig ist für jeden Betreiber, dass man diese Unterlagen zur Verfügung hat. Dann der Ablauf ist immer ganz einfach, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige. Ich muss das Schutzziel definieren, was will ich erreichen? Welche Art von Unterlagen brauche ich? Da muss ich unter Umständen den Bestand aufnehmen. Da muss ich Brandrisiken analysieren. Ich muss dann qualifizierte Maßnahmen planen. Da muss ich eben damit beauftragen. Und den muss ich natürlich überprüfen, ob er das tut, was ich ihm gesagt habe. Deshalb, die Umsetzung muss überwacht werden. Die Ergebnisse sind auszuwerten. Dann eine Überprüfung, immer schön, wenn ich Ziele gesetzt habe, ob die Ziele auch erreicht werden. Und wenn ich das regelmäßig mache in dem Zyklus, werde ich Jahr für Jahr immer besser. Ganz wesentliches Thema. So, das Ganze erfordert natürlich auch ein einheitliches Berichtswesen, das den Entscheidungsträgern als Informations- und Abschätzungsgrundlage dient. Also einmal Ist-Soll-Vergleich, immer ganz wichtig. Dann die Analyse, die daraus entsteht. Fehlen Unterlagen, fehlen Prüfberichte oder was auch immer. Dann Einleitung von Korrekturmaßnahmen. Und dann kann ich natürlich Kennzahlen und Ziele, ich kann mich natürlich sehr schön damit auseinandersetzen, habe 500 Anlagen, habe aber nur 200 Berichte, also kann ich auch KPIs in den Vordergrund stellen, kann ich natürlich alles machen bei einer größeren Anlage. Aber ich glaube, wenn man mit im Kleinen mal damit beginnt, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, ist man einen ganz großen Schritt weiter. Die Bedeutung ist extrem. Und das ist auch für mich jetzt der Abschluss. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Betreiber, Pflichten, die sich aus der Verantwortung des Betreibers ergeben, Dokumentation, Umgang mit der Dokumentation, Prüfen der Dokumentation und sich mit Abweichen auseinandersetzen und nicht einfach zwei Löcher machen und damit die Sache als abgeschlossen abhandeln. Das ist die Botschaft an Sie. Beschäftigen Sie sich mit dem Thema Betreiberpflichten. Sie leben wesentlich gesünder, sie leben wesentlich sicherer und können auch weitgehend Haftungsansprüche ausschließen gegen sich oder ihre Mitarbeiter.
Gibt es so einen Allgemeinrat, wenn man jetzt sagt, sag mal, mein Grundtenor ist, man möchte, wenn man das hört, nicht Betreiber sein, weil es sieht dann nicht immer gut aus in der Dokumentation. Das hat man schon so oft gehört und Sie werden ja immer geholt, wenn Probleme auf dem Tisch liegen. Aber man möchte ja vorher ein gutes Gefühl haben. Gibt es so eine Idee, wie man das ganze Thema angeht? Weil es gibt so viele sicherheitstechnische Anlagen. Was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Wo fängt man an, wenn man eine große Baustelle hat? Und das ganze Delegieren, habe ich ja gerade gelernt, ist nicht die Lösung, weil ich als Betreiber habe immer noch die Verantwortung.
Also es gibt keine Ideallösung. Es gibt auch keine Lösung, die auf jedes Unternehmen übertragbar ist, abhängig von der Größe, von der Anzahl der Einrichtungen, vom Gesamtportfolio der Gebäude, die da sind. Also im Endeffekt wichtig ist zunächst mal, dass man sich damit auseinandersetzt, was ist an Unterlagen da, und nicht nur für den Rechtsbereich Bau, sondern auch für andere Rechtsbereiche, Gewässerschutz oder ähnliche Dinge. Man sammelt, schaltet einen Fachmann ein, der bewertet, ob die Unterlagen vollständig sind. Ich meine, auch ein ganz großes Thema, was wir immer wieder feststellen, es wird viel digitalisiert, was das auch immer bedeutet, digitalisieren. Ich meine, wir produzieren PDF-Dokumente und packen sie in ein File. Und dafür setzen wir dann teilweise auch Studenten oder studentische Hilfskräfte ein. Ist ja wunderbar, wenn ich dann eine gute File-Struktur habe, der sortiert das irgendwo ein. Mhm. Aber meistens stellen wir fest, ist es nicht an der richtigen Stelle. Jetzt kann man sagen, die Struktur ist falsch, weil das nicht an der richtigen Stelle zugeordnet wurde. Nein, glaube ich nicht. Nicht jeder steckt so tief in dem Thema drin. Wenn Sie eine File-Struktur festgelegt haben, dann können Sie natürlich jemanden damit beschäftigen, eine Struktur aufzeigen, dass er dann vorsorglich erstmal ein bisschen sortiert und ordnet. Es muss aber dann einen zweiten Verantwortlichen geben, der dann nochmal überprüft, ob das, was abgelegt worden ist, auch die Qualität hat, die man braucht, um wirklich qualifizierte Betreiberverantwortung zu übernehmen. Ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und dann natürlich Statistik, ganz wesentlich, dass man auch mal sieht, dass man die Erfolge erkennt, was man mit dem Aufwand der Dokumentation erreicht hat. Man lebt, wie eben gesagt, viel sicherer. Man kann diese Informationen nutzen bei Änderungen, bei Anpassungen für diejenigen, die auch regelmäßig Überprüfungen durchführen. Das sind ja wirklich vielleicht Grundlagen der Bewertung für eine Prüfung, immer ganz wichtig. Je besser die Unterlagen sind, sage ich aufgrund der Erfahrung, je weniger Mängel werden auch festgestellt. Ja, wenn die Unterlagen nicht eindeutig sind, fragt man ja immer wieder nach neuen, anderen, besseren Unterlagen oder man findet dann in einer Baugenehmigung einen Verweis auf ein Gutachten, auf ein anderes Dokument, das Gutachten oder Dokument fehlt. Dann gibt es immer wieder Fragen, dann gibt es Hinweise in den Prüfberichten, mit denen man sich dann im Nachhinein auseinandersetzen kann, was auch wieder Aufwand bedeutet. Also wichtig ist, dass möglichst die Unterlagen komplett sind, dass man alles darauf erkennen kann, dass es noch mit der Realität übereinstimmt. Das ist auch wichtig. Das ergibt sich natürlich dann auch aus einer Analyse, ist das, was wirklich genehmigt ist, heute auch noch in der Form vorhanden. Die Konsequenz muss man natürlich auch dann abschließend betrachten. Hat sie, und das ist so die schleichende Illegalität, nenne ich das jetzt mal. Ja, das hängt auch damit zusammen, in den 60er und 70er Jahren wurden ja Baugenehmigungen erteilt. Ich habe sie immer genannt Briefmarkenbaugenehmigungen. Dann hat man sich mit einer kleinen Ecke eines gesamten Gebäudes auseinandergesetzt. Das habe ich vor kurzem auch mal erleben dürfen. Da ist der gleiche Anbau an vier Stellen gemacht worden. Es gab zu den vier Stellen gab es unterschiedliche Auflagen und Nebenbestimmungen, auch unterschiedliche Brandschutzkonzepte. Das ist also wichtig, dass man es mal abgleicht und sagt, hier haben wir was, das waren wesentliche Änderungen, hier müssen wir was tun, hier müssen wir unter Umständen einen neuen Bauantrag stellen, um das auch wieder zu legalisieren. Was natürlich auch dabei herauskommen kann, muss man ehrlicherweise sagen, das stellen wir leider häufig fest, dass aufgrund der Unterlagen festgestellt wurde, es gibt eine Vielzahl von Abweichungen zu den Papieren Und bei großen Liegenschaften haben wir in letzter Zeit es häufiger gemacht, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt was völlig Neues, zum Beispiel ein völlig neues Brandschutzkonzept, um wirklich von den alten Zöpfen, die sich natürlich etabliert haben über die Jahre, dass wir die einfach abschneiden können. Hier muss man natürlich sagen, auch wenn ich ein Bestandsgebäude habe, ich kann natürlich viele Dinge vereinfachen. Zum Beispiel in Bezug auf Brandabschnitte. Früher war man da sehr kritisch, immer klein und fein, aber heute aufgrund der Technik, aufgrund der Anforderungen an den Betriebsausfall, gibt es auch hier andere Ansätze und man kann natürlich dann über den Schritt nicht alles zusammenfassen, sich von allem dem, was man jetzt dokumentiert hat, lösen, dann einen neuen Antrag auf Legalisierung oder brandschutztechnische Ertüchtigung durchführen, um dann wieder einen guten Start zu haben und weniger Haftungsrisiken. Und was wir vielfach feststellen, dass das sich auf die Kosten auswirkt und weniger Kosten bei der Umsetzung, beim Betrieb des Gebäudes entstehen, wenn man einen solchen Schritt geht.
Ich würde mal sagen, damit kann man ja manchen Betreiber auch mal fangen, ja. Also Betriebskosten senken und nach hinten raus einen reinen Tisch haben, wäre ein Ziel, ja.
Ja, das ist da eins. Ja. Also mehr, ich könnte natürlich viel mehr erzählen, Herr Wenzel, aber ich glaube, so für einen Podcast, wir reden jetzt schon. Wie lange reden wir jetzt? Ich weiß es gar nicht. Die Zeit vergeht, ja.
Genau. Vielleicht machen wir noch mal eine Podcast-Folge mit...
Eine Stunde reden wir jetzt, stelle ich gerade fest. Und ich glaube, wir haben so die Basis angekratzt. Und man kann natürlich das Thema in der einen oder anderen Weise mit mehreren Facetten noch mal weiter vertiefen.
Dann sage ich an dieser Stelle erstmal vielen Dank für die Zeit, für die Ausführung. Vielleicht machen wir noch eine Podcast-Folge mit ein paar Praxisbeispielen, wo man daraus lernen kann. Und
ja, es gibt Checklisten. Ne? Also Checkliste ist immer wichtig, ob die jetzt elektronisch oder als Hardcopy ist, wo man Strukturen darstellt, wo man einfach anfangen kann und sich leicht an das Thema herantasten.
Machen wir Checklisten. Herr Jaspers, vielen Dank.
Gerne.